Hallo aus Aschgabat.
Guten Mittag zusammen.
Wir haben es geschafft, Grenze überlebt und in der turkmenischen Hauptstadt angekommen.
Ja, und hier sind wir erstmal ein bisschen sprachlos.
Genau, also eigentlich unterlassen wir es ja, euch irgendwie so mit Details zu versorgen, was man gesehen hat und was besonders interessant war und Bauwerke und hier und da. Aber in diesem Fall kommen wir nicht drum herum, so ein bisschen darüber zu erzählen.
Aschgabat ist wirklich etwas sehr Spezielles. Ihr habt euch ja inzwischen vielleicht schon ein bisschen mit Informationen rund um Turkmenistan versorgt. Aschgabat ist einfach, wie soll man das beschreiben? Du kommst rein, ja?
und denkst, hoch, wo bin ich dann her, ihr landet?
Und du denkst erstmal, du bist in so einem Park oder so und jemand hat irgendwas Künstliches da aufgebaut und
ja, es ist so Phantasialandmäßig.
Es
ist
alles,
ne?
Wie eine große Fassade. Und das ist es vielleicht auch, eine große Fassade.
Ja, wieso ist das so? Also, die Stadt ist, wenn man das mal so salopp sagen kann oder so allgemein sagen kann, ist komplett weiß. Ja, also alle Gebäude oder die allermeisten Gebäude sind mit Marmor verkleidet. Die Straßenlaternen natürlich auch weiß, alle Zäune, Absperrungen, Gitter, Geländer weiß, mit Gold verziert. Mhm. Also es ist sehr pompös alles.
Ja.
Statuen gibt es überall.
Es gibt gigantische, weite Straßen,
oh, ja.
Teilweise sogar achtspurig, was völlig lächerlich daherkommt bei dem geringen Verkehr, der dort herrscht. Zumindest außerhalb des wirklichen Stadtkerns sieht man vielleicht mal 1, 2, 3 Autos. Und diese gigantischen Straßen sind gesäumt von wiederum noch gigantischeren Parks, die alle bis aufs letzte Blättchen super top gepflegt sind. Kolonnen von Putzmenschen eifern durch diese Parks hindurch und wienern die Zäune und die goldenen Zierfassaden, die in diesen Parks stehen. Und es ist völlig. Ja, dort laufen Springbrunnen den ganzen Tag, obwohl im Gegensatz zu unseren Parks sich dort meist keine Menschen aufhalten.
Ja, wir sind halt, und wir sind in der Wüste und die Menschen halten sich dort nicht auf, weil sie sauber machen. Ja, es ist komplett verrückt. Also es ist wirklich, man muss es gesehen haben, wir versuchen das hier so ein bisschen rüberzubringen, aber wir sind echt, es hat uns von den Socken gehauen. Ja. Und vor allen Dingen,
es wirkt irgendwie gespenstisch.
Ja, gespenstisch und beklemmend.
Und
dazu kommen wir aber gleich auch nochmal.
Man entkoppelt sich auch irgendwie von dem, was man da sieht. Man denkt so, ach, krass. Aber es ist so unwirklich, dass man das gar nicht so richtig...
Und es gibt klimatisierte Bushaltestellen.
Ja.
Und es ist eins der ärmsten Länder, ja, nicht ärmsten Länder der Welt, aber...
Gemessen am BIP der Menschen?
Ja.
Also, am BIP der Menschen.
Am BIP, ja.
An welchen denn sonst? Ja, es ist...
Es hat große, glaube ich, Erdöl- und Gasvorkommen, aber ansonsten sind es, glaube ich, 95% Wüste.
Ja.
Ja. Was hinzukommt, ist, dass dort ein ausgiebiger Personenkult etabliert wurde. Ja, ich will das jetzt nicht zu negativ darstellen. Doch, es ist aber negativ, muss man einfach mal so sagen. Wir können ja mal kurz ein paar Sachen raushauen. Und zwar wurde Anfang des Jahres wurden schwarze Autos verboten, weil der Präsident mit seinem Weißfetisch sich daran stört. Und die Leute müssen jetzt ihre Autos umlackieren.
Ja, gleichermaßen verrückt ist es, dass man mit einem Auto vorher durch die Waschanlage fahren sollte, bevor man sich in die Hauptstadt vorwagt. Denn dort ist es verboten, mit einem dreckigen Auto durch die Gegend zu fahren und das wird auch geahndet und man muss eine Strafe zahlen.
Ja.
Außer wir Touristen natürlich.
Ja, wir haben immer so einen kleinen Bonus. Ich muss noch ein paar Dinge raushauen. Der vorherige Präsident, also das ist jetzt der zweite, der vorherige Präsident hat sich mal dann irgendwann, ja, also nach dem Zerfall der Sowjetunion, als Turkmenbashi bezeichnet, also als Führer oder Vater aller Turkmenen, also Turkvölker. Und er hat es sich auch nicht nehmen lassen, den Hafen am Kaspischen Meer, keine Ahnung wie der früher hieß, in Turkmenbashi umzubenennen. Unter anderem hat er, glaube ich, auch den Monat April, den Monat April in den Namen seiner Mutter umbenannt und das Wort Brot wurde auch in den Namen seiner Mutter umbenannt. Was hat er noch gemacht?
Er hat ein Buch geschrieben über das Land. Und in diesem Buch hat er das Land Turkmenistan in all seinen Facetten gelobpreist und beschrieben. Und das ist auch ein Buch, mit dem die Jugend aufwächst, was in der Schule gelehrt wird. Und es gab eine, ich glaube, es gibt diese Statue noch immer, und zwar ist diese Statue ein gigantisches Buch.
Ja.
Und bis vor einigen Jahren, oder vielleicht sogar ist es schon länger her,
so ein mechanisches Ding, also ein Eisending.
Hat sich dieses Buch, ich glaube, einmal am Tag, einmal in der Woche, ich bin mir nicht mehr genau sicher, könnte man nochmal nachschlagen, geöffnet, und es wurde über mehrere Minuten jeweils eine Seite oder so aus diesem Buch super laut über Lautsprecher vorgelesen.
Also vorsichtig formuliert hat er, glaube ich, in diesem Buch die Rolle Turkmenistans auf das Kulturerbe der Welt ein wenig
überzeichnet.
Aus seiner Sicht neu interpretiert. Sagen wir es mal so. Was hat er noch gemacht? Er hat zum Beispiel mit dem Rauchen aufgehört und dann wurde verboten, in der Öffentlichkeit zu rauchen. Er hat 15.000 Leute entlassen, die in Krankenhäusern gearbeitet haben, hat alle Krankenhäuser im Land geschlossen und es gab nur noch eins in Aschgabat. So, jetzt wird es auch langweilig, aber es ist total krass, das muss man sich einfach mal reinziehen. Und es rangiert irgendwie so, was so Pressefreiheit und alles Mögliche angeht, so kurz vor Nordkorea. Kein Witz.
Ja, es gibt ja diverse Statistiken darüber und das Land ist nicht ganz vorne unter den demokratischsten, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Not really.
Jedenfalls, der neue Herr an der Führung des Landes lässt es sich natürlich auch nicht nehmen, seinen eigenen Personenkult aufzubauen, was hier und da etwas verrückter herkommt. Und zwar sieht man überall in der Stadt an etwas wichtigeren Gebäuden, wie zum Beispiel dem Bahnhof oder anderen offiziellen Gebäuden, sieht man gigantische Plakate von ihm, wirklich, sag ich mal, 3x10 Meter.
Riesig, wirklich riesig.
Wie er sich dort inszeniert, zum Beispiel auf einem wunderschicken Pferd in einer traditionellen Tracht mit 2 Hundewelpen auf den Armen.
Total irre. Oder zum Beispiel vor so einem Radrennstadion. Ja, da sieht man dann die ganzen Radrennfahrer keuchend auf der Bahn und er fährt strahlend im Sattel, ganz in weiß gekleidet, vorne weg. Und es ist halt...
Aber vielleicht ist er ja auch der beste Radfahrer des Landes.
Möglicherweise. Ist er ist übrigens auch der beste Militär des Landes. Er ist auch der beste Arzt des Landes. Ja. Weil nämlich in allen öffentlichen Räumen hängen Bilder von ihm. Und je nachdem, wer da arbeitet, wer da Dienst tut, trägt er die jeweilige Arbeitskluft. Also bei Zivilangestellten an der Grenze habe ich das zum Beispiel alles das erste Mal sehen können. Bei den Zivilangestellten hat er einen ganz normalen Anzug an. Er ist natürlich sehr beschäftigt, er unterschreibt gerade wieder so ein Dekret oder so. Beim Arzt, der hat er so einen weißen Kittel an. Und bei dem Militär, Mannequins, hat er so eine Camouflage-Uniform an. Also es ist echt komplett verrückt. Und es ist auch noch nicht mal irgendwie... Ich meine, die Frage ist, kann man sowas überhaupt gut machen? Wahrscheinlich kann man es nicht. Aber es sieht auch noch sowas von albern und lächerlich aus, wie der da auf so einem Pferd sitzt und so 2 Hundewelpen im Arm hat und in die Kamera strahlt, so halb grenzdebil. Es tut mir leid, dass ich so negativ darüber rede, aber es ist eigentlich, also ich meine, wir können da jetzt irgendwie drüber lachen und grinsen, aber wenn man da lebt, das muss komplett verrückt sein. Hat mich so ein bisschen erinnert an Kafka, der Prozess, dass man da lebt und man kann einfach nichts machen.
Ja. So ist es, genau so ist es. Und so wurde das uns auch von einem Einheimischen gespiegelt, der eben gesagt, also vorsichtig, ne, so hinter vorgehaltener Hand schon deutlich gemacht hat, dass es ihm und seiner Familie nicht besonders toll geht. Dass ihm eigentlich gemäß seines Studiumabschlusses ein viel besserer Job zustünde. Allerdings bekommt er den Abschluss, den er in Russland gemacht hat, vom Staat nur sehr, 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 sehr langsam anerkannt. Dieser Prozess dauert 4 Jahre. Also wenn ich mir vorstelle, dass man in Deutschland 4 Jahre darauf wartet...
Dauert schon seit 4 Jahren. Er weiß aber gar nicht, ob es mal jemals... Ne?
Wenn man mehr als 4 Jahre darauf wartet, sein Studium aus dem Ausland anerkannt zu bekommen und man in der Zeit irgendwie einen Job machen muss, der nichts Besseres als der einer Aushilfskraft ist und davon seine Familie ernähren muss. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland nicht ohne eine Klage endet und man da irgendwie Verdienstausfall erstattet bekommt oder so. Also das ist wirklich etwas, wo man sagen muss, die Leute haben ganz schön zu leiden unter diesem...
Aber es gibt natürlich keine freie Presse, beschweren kann man sich nicht. Kommunizieren ist auch schwer, WhatsApp gibt es beispielsweise nicht. Und... aber dafür, also man könnte sich jetzt fragen, okay, wieso gehen die Leute nicht auf die Barrikaden? Aber bestimmte Basics sind kostenlos. Also ich meine, Benzin, genau, kostet so gut wie nichts. Brot ist kostenlos, Salz ist kostenlos, ich glaube, Strom ist kostenlos. Also ja, es ist eine ganz irre Mischung aus so einem Personenkult, die Leute klein halten, irgendwie so, ne?
Naja.
Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel, wie man so schön sagt. Ja, es ist echt schon ganz schön beklemmend
Ja.
alles. Und damit wir die Folge jetzt nicht sprengen, glaube ich, machen wir jetzt hier Schluss und dann erzählen wir in der nächsten Folge mal unsere Erlebnisse in Aschgabat. Weitere Erlebnisse.
In Aschgabat und wie wir dann in einem Tag, also aus 5 Tagen wurde ein Tag, durch das Land heizen
Ach
mussten.
genau, was heißt, aus 5 Tagen wurde ein Tag? Es gibt natürlich auch nur ein Transitvisum. Und Transitvisum bedeutet, man hat 5 Tage Zeit, durch das Land zu fahren. Auf der vorgefertigten Strecke. Hat man das erzählt mit dem GPS-Gerät?
Hat mir erzählt, glaube
Ja?
ich. Ja.
Man kriegt ein GPS-Gerät ins Auto. So.
Okay, bis später.
Tschö.